herzlich willkommen von mir auch. Ich möchte nochmal, dass wir zusammen beten mit einem Gebet von David. Die meisten Gebete der Bibel stammen von David. Könnt ihr in dem Psalm mal nachschlagen. Und ich hatte da vorhin so die Eingebung, ich sollte das beten mit euch zusammen. Aus Psalm 86. Lehre mich, Herr, über dich, wie du wirkst, wie du dich bewegst, damit ich in deiner Wahrheit vorwärts gehen kann, bis alles in mir deinem Namen die Ehre gibt. Mit meinem ganzen Herzen und ganzer Leidenschaft will ich dir danken, Herr, mein Gott. Amen. Ja, wir erleben gerade in unserer Gemeinde geistliche Aufbrüche. Ich finde das super. Ich hoffe, dass wir da gerade erst die Oberfläche durchstoßen haben und dass es noch viel mehr zu erleben gibt und dass wir sehen, wie Gott wirkt. Denn allein darauf kommt es an. Ich habe aber heute eine Botschaft, die mehr so ein bisschen eine Warnung ist. Denn bei diesem ganzen Wirken Gottes gibt es immer auch eine Gefahr, eine Falle, in die man treten kann. Und ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, ich bin schon mehr als einmal da reingetreten. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von einem der großen Männer Gottes, der in genau diese Falle getappt ist. Wer seine Bibel dabei hat, kann mit mir aufschlagen, 4. Mose 20. 4. Mose 20. Und da lesen wir die ersten 13 Verse. Da heißt es, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin im ersten Monat, und das Volk blieb in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Darum versammelten sie sich gegen Gott und gegen Aaron. Gegen Mose und gegen Aaron, Entschuldigung. Sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht? Damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind? Ja, nicht einmal Trinkwasser. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die ganze Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihm, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. Soweit mal diese Geschichte. Da ist Mose in eine ganz schöne Fettnäpfchen getreten. Er hat es mit einem sehr hohen Preis bezahlt. Er durfte das Volk, das er aus Ägypten herausgeführt hatte, nicht in das gelobte Land führen. Warum? Was hat er denn falsch gemacht? Dazu muss man wissen, es gab schon einmal so eine Geschichte, ein paar Kapitel vorher. Und da hat Gott zu Mose gesagt, nimm deinen Stab und schlag auf den Felsen, dann kommt Wasser. Aber diesmal hat er was anderes gesagt. Er hat gesagt, redet zu dem Felsen. Was hat Mose gemacht? Mose hat den Stab genommen, hat auf den Felsen geschlagen. Warum hat er das gemacht? Die Gefahr, über die ich heute mit euch reden will, die ist einfach, wenn wir mit Gott viel erleben, dann stehen wir in dieser Gefahr, dass wir meinen, wir wüssten, wie es geht. Wir meinen, wir kennen uns aus, wir wissen, wie Gott das macht. Und wir denken plötzlich, wir bekommen es alleine hin. Mose hat gesagt, wir werden euch Wasser verschaffen. Oh. Er hat gar nicht mehr richtig hingehört, was Gott gesagt hat, weil er wusste, wie es geht. Wisst ihr, oft denken wir wissen, wie es geht, wir machen unser Ding und dann denken wir, Gott müsste das segnen. Und nicht selten ist das Resultat, in vielen Gemeinden habe ich das erlebt, dass man in so einen Aktionismus verfällt und alles Mögliche macht und gar nicht mehr fragt, ist das jetzt von dir überhaupt gewollt? Ich habe das schon sehr oft gemacht, also sehr oft vielleicht, nicht 3-4 Mal. Nicht immer, dass ich einfach mein Ding gemacht habe, sondern vielmehr, ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Und ich habe mehr als einmal gedacht, jetzt müsste ich einfach mal loslegen mit dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und bin mehr als einmal auf die Schnauze gefallen. Es hat nämlich nicht funktioniert, weil Gottes Zeit noch gar nicht gekommen war und weil ich gar nicht richtig hingehört habe, wie er das gemacht haben wollte und was der nächste Schritt war. Ich dachte, ich wüsste, wie es geht. Wisst ihr, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wissen wir nie, wie es geht. Und wenn wir noch so viel erlebt haben. Ich möchte über einen Vers mit euch reden aus dem Matthäusevangelium, den ihr vielleicht alle schon mal gehört habt. Und von dem ich überzeugt bin, dass viele gar nicht wissen, was er bedeutet. Und das ist Matthäus 5, Vers 3, am Anfang der Bergpredigt, vielleicht der berühmtesten Predigt der Welt, wo Jesus der Volksmenge auf dem Berg und den Jüngern gepredigt hat. Und er beginnt dort mit Seligpreisungen. Und die erste Seligpreisung heißt: Glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die geistlich Armen, nicht die armen Geistlichen. Was heißt das eigentlich? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was das überhaupt heißt? Könnt ihr von euch sagen, dass ihr geistlich arm seid? Die Amplified übersetzt diesen Vers so: Gesegnet, geistlich erfolgreich, glücklich, beneidenswert sind die Armen im Geist, Und jetzt in Klammern jene, die frei sind von geistlicher Arroganz. Und das Wort, das dafür arm steht, das ist das Wort Ptochos, griechisch. Wörtlich bedeutet das eigentlich niedergebückt, gebeugt. Und übertragen bedeutet es, dass man eigentlich, ja, man kann sagen, bettelarm ist, gar nichts zu bringen hat. Man ist arm und hilflos. Man ist von anderen abhängig. Man ist auf fremde Hilfe angewiesen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie zeigt sich das eigentlich in unserem Leben, wenn wir geistlich arm sind? Was ist damit gemeint? Und ich möchte euch einfach mal heute 4 Kennzeichen mitgeben. Vielleicht ist das nicht abschließend und vollständig, aber das sind so die 4 Kennzeichen, die ich gesehen habe hier an der Stelle, was es bedeutet, geistlich arm zu sein. Punkt 1. Wer geistlich arm ist, ist Gottes Herrschaft unterworfen. Oder ich kann auch sagen, unterwirft sich Gottes Herrschaft. Es gibt einen weiteren bekannten Vers aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus in Matthäus 6,33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und da geht es um Versorgung, um das, was wir anziehen, was wir essen können und so weiter, wenn wir uns darum Sorgen machen. Da sagt Jesus rein, macht euch keine Sorgen, sondern kümmert euch in eurem Leben erstmal darum, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Was heißt denn Reich Gottes? Es ist nicht ein Territorium. Wir stellen uns immer unter einem Reich so und so ein irdisches Territorium vor. Hier ist aber was ganz anderes gemeint. Es geht hier um die Königsherrschaft Gottes. Es geht darum, dass er regiert. Wenn es also heißt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, heißt das, ich möchte, dass er in meinem Leben regiert. Im letzten Hauskreis wurde ich gefragt, wie siehst du das dann, wenn jemand sich bekehrt, aber in seinem Leben sich nie was ändert? Da sagte ich, dann zweifle ich, ob er sich wirklich bekehrt hat. Warum? Wenn wir uns bekehren zu Jesus, heißt das, ich mache ihn zu meinem Heiland und zu meinem Herrn. Jesus hat nicht gepredigt, bekehrt euch. Er hat jedes Mal, wenn er vom Reich Gottes gepredigt hat, er gesagt, kehrt um. Kehrt um, tut Buße, steht in manchen Bibeln. Und damit ist aber etwas gemeint, das Wort, was da steht, heißt, wenn ich in die eine Richtung gehe, drehe ich mich rum und gehe dann in eine ganz andere Richtung. Das heißt, er hat uns aufgerufen, unser Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Und das passiert, wenn wir ihn zu unserem Herrn machen. Die Amplified bringt es auf den Punkt für mich, wenn sie sagt, aber zuerst und vor allem anderen sucht, erstrebt, bemüht euch um sein Königreich und seine Gerechtigkeit, seine Art gerecht zu sein, seine Art zu handeln, die Gesinnung und der Charakter Gottes. Danach sollen wir uns ausstrecken. Also Punkt 1, wer geistig arm ist, unterwirft sich der Herrschaft Gottes. Punkt 2. Wer geistig arm ist, stellt sich unter das Wort Gottes und nicht über das Wort Gottes. Im Jahr 2018 gab es einen Artikel in der Zeitschrift Geo. Ist vielleicht euch bekannt, die Zeitschrift Geo. Sind oft sehr gute Artikel drin über alle möglichen Dinge. Und da war ein Artikel drin über die Bedeutung der Bibel. Und da stand in diesem Artikel, Wissenschaftler lesen die Bibel neu. Und zwar nicht als Gottes Wort, sondern als ein Tagebuch der Menschheit. Das geht da noch weiter, ich will das jetzt aus Zeitgründen gar nicht ausführen. Da werden atheistische Wissenschaftler zitiert, die die Bibel auseinandernehmen sozusagen. Aber wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Die Bibel wird mittlerweile, wir leben in einem, hat Bultmann das mal, diesen Begriff geprägt, und der bedeutet nichts anderes, als dass wir mit wissenschaftlichen Methoden die Bibel betrachten und alles, was wir nicht mit unseren eigenen menschlichen wissenschaftlichen Methoden nachweisen können, wird zum Mythos erklärt. Mythos, das bedeutet, es ist ein Märchen. Das hat nie stattgefunden, das wird einfach nur da so behauptet. Solange wir uns aus menschlicher Perspektive über das Wort Gottes stellen, ich kann euch versprechen, so werdet ihr das Wort Gottes nicht verstehen. Es wird ein Buch mit 7 Siegeln für euch bleiben. Ich kann aus meinem Leben sagen, das Wort Gottes ist wahr, die Wahrheit, auch wenn es sehr oft menschlichen Tatsachen, irdischen Tatsachen, dem, was wir sehen und fühlen können, widerspricht, weil es nämlich von einer übernatürlichen Realität berichtet, die wir mit unseren Methoden, mit menschlichen Mitteln nicht messen können, die wir nicht nachweisen können, wo wir gar keinen Zugriff dazu haben. Die Bibel sagt, nur über den Geist Gottes können wir das Evangelium verstehen, können wir das Wort Gottes verstehen. Die Bibel sagt von sich, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Hebräer 4,12. Wenn wir das Wort Gottes mit einer Offenheit lesen, wenn wir ihm uns unterstellen, wenn wir sagen, Herr, rede durch dein Wort, durch deinen Geist, schließ mir das auf, sag mir, was du da mir sagen willst dadurch. Ich kann euch garantieren, dass es anfängt, zu euch zu reden und dass ihr plötzlich, dass es lebendig wird. Aber wenn wir meinen, wir könnten das Wort Gottes beurteilen, wir könnten darüber den Stab sprechen, was uns passt und was uns nicht passt, wird es dunkel bleiben. Erster Thessalonicher 2, Vers 13 heißt es, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündete Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam in euch ist, die ihr gläubig seid. In 2. Timotheus 3, Vers 15 bis 16 heißt es, ich lese es mal nach der Passion Translation, erinnere dich, was dir von Kindesbeinen an durch die heiligen Schriftrollen gelehrt wurde, die die Weisheit verleihen können, unvergängliches Leben zu erleben durch den Glauben Jesu, den Gesalbten. Denn Gott hat in jede Schrift seine eigene Substanz hineingelegt. Denn die Schriften sind Gott eingehaucht. Sie werden dich durch ihre Anweisungen und Korrekturen dazu befähigen und die Kraft schenken, die richtige Richtung einzuschlagen und dich auf einen Gott gefälligen Weg leiten. Also Punkt 1 war, er ist Gottes Herrschaft unterworfen. Punkt 2 war, er ist unter dem Wort und nicht über dem Wort. Punkt 3. Wer geistig arm ist, weiß, dass er aus eigener Kraft so gar nichts bewirken kann. In 2. Korinther 3, Vers 5 heißt es, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns irgendetwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Ich war früher mal ein großer Freund von Gabentests. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gemacht habt, wo ihr dann irgendwelche Fragen ankreuzt und dann kommt hinterher raus, was ihr für Gaben habt. Ich finde sie mittlerweile überflüssig. Wisst ihr warum? Wenn Gott uns Aufträge gibt, dann hat das oft gar nichts mit unseren Gaben zu tun. Im Gegenteil. Das sind oft Aufgaben und Aufträge, wo wir sagen, das kann ich doch gar nicht. Wisst ihr, wenn ihr meint, Gott dienen zu können mit Dingen, die jeder Mensch auch genauso gut kann, dann habt ihr den Auftrag, den Gott für euch hat, noch gar nicht erfasst. Gottes Aufträge sind immer unmöglich und nur möglich zu erfüllen, wenn er es tut durch uns. Wisst ihr, wir sind darauf aus, ich hoffe, dass es viele sind hier, auf Erweckung. Das heißt, dass bei uns geistliche Durchbrüche sind, aber dass es auch nach außen wirkt, dass Leute angezogen werden, dass Leute hierher kommen und sagen, da ist was los. Ich glaube aber, dass das nur geschieht, wenn wir tatsächlich in diese übernatürlichen Dinge hineinkommen, wenn wir in diese Aufträge hineingehen, wo wir denken, das kann ich nicht, da brauche ich dich, das musst du machen. Also Punkt 1, er ist Gottes Herrschaft unterworfen. Punkt 2, er ist unter dem Wort und nicht über dem Wort. Punkt 3, er weiß, dass er aus eigener Kraft nichts bewirken kann. Er ist Bettler vor Gott. Und Punkt 4 ist eigentlich die Folge aus Punkt 3. Er ist genau wie Jesus in allem von Gott abhängig. Jesus hat selbst von sich gesagt in Johannes 5, 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. In einer anderen Übersetzung heißt es aus eigener Initiative. Sondern ausschließlich nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also wenn Jesus das von sich gesagt hat, ich kann eigentlich nichts aus eigener Kraft oder aus eigenem Antrieb, ich kann nichts tun, wenn ich nicht vorher sehe, dass der Vater es tun will oder tut, wie viel mehr gilt das für uns? Und Jesus hat uns ja auch gesagt, in Johannes 15, Vers 4 und 5 heißt es, Johannes 14, 4 und 5, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Denn gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nur wenig tun, fast nichts tun, nichts. Null. Nichts tun, sagt er. Die Passion Translation heißt, wenn ihr in Lebenseinheit mit mir bleibt, verbunden mit mir bleibt. Ich glaube, Gott sucht geistlich Arme, die genau wissen, wenn du das nicht machst, da kommt nichts Gutes bei raus. Paulus, der große Paulus, der also für mich der größte Theologe ist, der jemals gelebt hat, der sagt, aus Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15. Aus Gnade. Alles Gnade. Gott sucht geistlich Arme, die genau wissen, dass sie ihn brauchen. Wisst ihr, das hat aber auch nichts damit zu tun, dass wir so uns klein machen. Ich komme aus einer Gemeinderichtung, wo das so en vogue war, dass man immer gesagt hat, wir sind ein kleines Häuflein, wir können nichts und wir armen und so weiter. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, okay, ich kann nichts von mir aus, aber Gott kann durch mich alles. Ich wünsche unserer Gemeinde, dass wir am Puls Gottes bleiben. Dass wir uns mit ihm so verbinden, dass er uns sagen kann, rede zum Felsen und wir reden zum Felsen und schlagen nicht drauf. Dass wir niemals in diese Gefahr kommen, zu denken, wir wüssten, wie es geht. Dass wir nicht geistlich arrogant werden oder unabhängig. Sondern dass wir wissen, wir müssen jede Sekunde, wenn irgendwas Gutes in unserem Leben entstehen soll, jede Sekunde müssen wir mit ihm in Abhängigkeit bleiben und mit ihm verbunden sein, unser Herz mit seinem verbinden und ihn tun lassen, was er tun will. Eine Art, sich mit Gott zu verbinden, ist das Abendmahl. Deshalb freue ich mich darauf, dass wir jetzt gleich Abendmahl haben werden. Und kann euch nur empfehlen, nehmt das zum Anlass, euch ganz neu Gott hinzugeben und mit ihm zu verbinden, ihm zu unterwerfen, sein Wort zu unterwerfen, seine Herrschaft, zu sagen, ich kann ohne dich nichts, aber du kannst alles durch mich und ich bin von dir abhängig. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du ein allmächtiger Gott bist und dass bei dir alles möglich ist, dass es unmöglich gar keine Option ist. Ich danke dir, dass du willst, dass du wirken willst in unserer Gemeinde, dass du übernatürlich dich auswirken willst, dass du dich austoben willst hier, dass du das tun willst, was du dir vorgenommen hast, dass du Leben verändern willst, dass du geistliche Durchbrüche schaffen willst. Aber Herr, schenk, dass wir in Offenheit da bleiben, dass wir niemals an den Punkt kommen, wo wir denken, wir wüssten, wie es geht. Dass wir niemals dahin kommen, dass wir überheblich werden. Dass wir niemals denken, wir werden euch Wasser schaffen. Sondern dass wir sagen, Gott wird euch Wasser schaffen. Auf die Art, die er uns zeigt. Zeige uns, was du hier tun willst, Herr. Berühre du die Herzen. Und lass einfach das geschehen, was du an Heilswirken dir in dieser Gemeinde vorgenommen hast. Amen.